Die ganze Regierung hat doch mittlerweile Schlagseite wie das vor Neuseeland auf Grund gelaufene Containerschiff. Und die Regierungsmitglieder, also die Container, die über Bord gehen, die schwimmen, weil sie leer sind und hohl.
Kompott Nummer 302, 10 Jahre Gitmo. Hallo und herzlich willkommen zum 302. Kompott, den ich am heutigen kalten und eben gerade eklig nassen und vor allen Dingen auch schneeigen Freitag, dem 13. Januar 2012 aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 12, 19.
Ja, und es sapscht gerade hier unter der Folie. Ich hoffe mal, dass das iPhone das jetzt noch gerade überlebt. Aber ja, so, das Intro kommt aus der Neues aus der Anstalt Sendung Nummer 45 mit dem Regierungscontainer. Und, ja, cool sind die, ne? Und, was es hier aber wieder zu hören gibt, ist dann nicht so sehr der Schnee, weil der war schließlich erst in Teil 3 und hat mir Teil 3 eine Aufnahme versaut, die ich dann nämlich glatt noch ein zweites Mal machen durfte, sondern die übliche Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik und ein Teil Tech inklusive Space, einer Meldung, und Mafia. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück hört, ist dann... Teil 1, Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich versteckt habe eine VDS-Meldung von FIFA, ein paar Atommeldungen, einige Terrormeldungen, dann gab es Neues aus Ägypten, aus Israel, zur Zensur, die Kirche, da hat Ratze mal rumgepöbelt, Neues von den Wanzen und mehr. 2 Grad Sprinkelsiege. Boah. Partly cloudige und vor allem chillige Greetings. Die 2 Grad könnten auch 3 sein, die sich dann wie 0 anfühlen. Wenn es 2 Grad sind, fühlen sie sich wie minus 2 an, kurz kalt. Und der Wind macht 19 bis 46 oder 22 km/h aus dem Westen. Und dann ist es gedrückt, es stürmt. Noch. Ja, nachdem ich das 3GS gerade mal durchtauchen musste, damit es überhaupt begreift, dass es Internet benutzen soll. Hey. Hätte ich da mal... Eine Meldung, die hatte ich eigentlich letzte Woche schon, aber auch Fefe ist dann aufgefallen, letzten Freitag, dass die EU-Kommission gerade mit der Realität kollidiert. Nur 11 EU-Länder haben Beweise für die Wirksamkeit der Vorratsdatenspeicherung zusammengelogen gekriegt. Da werden wir wohl noch 1-2 Terroranschläge brauchen, um die Bevölkerung auf Parteilinie zu kriegen. Da hatte ich letzte Woche als Quelle Heise schon mit dabei. Aber ja, also FIFA ist manchmal so ein bisschen arg lahmarschig. Vor allen Dingen, wenn, wie war das, irgendwie Starbucks-WLAN? Irgendwie sowas schrub er da mal benutzt. So, Neues vom Atom. Da gibt's einen Wartestopp, weil nämlich in Japan nur noch wenige AKWs in Betrieb sind, wie hier die D-Radio Wissen Weltnachrichten am letzten Freitag berichtet haben. In Japan ist im Moment kaum noch ein Atomreaktor in Betrieb. Von den 54 Atommeilern erzeugen nur noch 5 Strom. Die Kraftwerke sind für Wartungsarbeiten abgeschaltet worden. Bisher haben die japanischen Behörden keinem Betreiber erlaubt, die Kraftwerke danach wieder anzufahren. Was vielleicht auch einfach mal besser so ist, weil... Man davon ausgehen kann, dass TEPCO bei Fukushima nicht der einzige Betreiber ist, der gelogen hat an jeder Ecke, die irgendwie auch nur entfernt irgendwo die Möglichkeit erlaubt hat. Oder anders ausgedrückt, dass da jetzt irgendein AKW sicher wäre, das müsste erstmal bewiesen werden. Aber ja, ist eine Meldung vom letzten Freitag. Dann gab es Fuku Blower. Da gab es nämlich einen Whistleblower, der irgendwie über Weihnachten erzählt hat, das Containment sei wie Bienenwachs geschmolzen. Da gab es irgendwie in einem japanischen Forums-Dingsbums irgendwie japanischen Text mit Bildern. So, und da hat der Fefe irgendwo ausgebuddelt eine Übersetzung. So von wegen, ja, also wir versuchen hier gerade irgendwie das Ding zu stabilisieren und hier, das hier habe ich aus dem Dingens rausgeholt, ist, was war's, über 400 Grad heiß, aber wenn man es eine Weile liegen lässt, dann kühlt es sich irgendwann ab und sieht irgendwie verdächtig aus, wie, also da ist Material, was heftig strahlt, also heftig strahlt im Sinne von des Dosimeter oder den Geigerzähler. Ja, den Geigerzähler, den er daneben hält, der ist auf Anschlag. Also off-scale high, zu gut Deutsch. Mehr als das Ding messen kann, so in der Einstellung zumindest. Und da ist Zeug, was außerhalb des Containments sich befindet. Und es warf so die Frage auf, die Märchen von japanische Regierung und TEPCO und so weiter, von wegen, das Ding wäre sicher. Vorsichtig formuliert, nicht nachvollziehbar. Weniger vorsichtig formuliert, natürlich nicht nachvollziehbar. Das ist alles gerade gelogen gewesen. Aber ne, also ich meine, das Märchen von wegen Cold Shutdown, das haben ja auch schon vorher Leute nicht geglaubt. Na, weil, wie war das? Cold Shutdown bezieht sich auf ein sauberes AKW, was sauber heruntergefahren ist. So, nun wird irgendwie auch TEPCO und auch die japanische Regierung wohl arge Schwierigkeiten damit haben zu behaupten, Fukushima Daiichi sei ein sauber heruntergefahrenes, gesundes Kraftwerk. Ja, von daher, also der Mensch, der da die Bilder und Texte veröffentlicht hat, vorsichtig formuliert, es würde mich nicht wundern, wenn dessen Lebenserwartung sich gerade doch deutlich reduziert hätte. Und nicht nur, weil dann irgendwelche Mafia-Pfeifen bei ihm auflaufen und ihm alles Mögliche brechen wollen. So, dann gab es Japalter. Japan will nämlich die Altersgrenze von 40 Jahren für Atomkraftwerke jetzt mal irgendwie, haben sie mal drüber nachgedacht. Die japanische Regierung will eine Altersgrenze von 40 Jahren für Atomkraftwerke festlegen. Danach sollen die alten Meiler abgeschaltet werden. Die Regierung will dazu in den kommenden Monaten einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen. Momentan gibt es keine Altersgrenze für japanische Atomanlagen. Die drei Reaktoren im beschädigten Kernkraftwerk Fukushima wurden ab 1967 gebaut. Dort war es nach dem Tsunami im März vergangenen Jahres zu einer Kernschmelze gekommen. Weitere über 40 Jahre alte Reaktoren befinden sich in Tsuruga und Mihama in Mitteljapan. Viele weitere Meiler erreichen diese Altersgrenze in den kommenden Jahren. Na, was eben für mich so als uneingeweihten Beobachter umso spannender ist als ja Japan. Man eigentlich hätte meinen können, dass die persönlich wissen dürften, dass Atomkraft gefährlich ist. Schließlich ist Japan das einzige Land der Erde, was mit A-Bomben beschossen wurde. Wo Menschen also an A-Bomben gestorben sind. A-Bomben und deren Nachwirkungen. Ja, umso spannender, dass die ausgerechnet der Meinung sind, Atomkraftwerke seien eine großartige Idee. Aber da gibt es wohl irgendwie den Disconnect zwischen, ja, also eine A-Bombe, das ist ja böses Atom, aber so ein AKW, das ist ja gutes Atom. Ja, nur, dass das gute Atom euch genauso umbringen kann wie das böse Atom. Aber hey, gab es am Samstag. Dann am Dienstag habe ich mir hier die Ausweitung reingeklebt. Die Internationale Atomenergiebehörde in Wien hatte Berichte bestätigt, wonach der Iran unter ihrer Aufsicht mit der weiteren Anreicherung von Uran begonnen hat. IAEA-Sprecherin Tudor teilte mit, das Land könne nun in der unterirdischen Nuklearanlage Fordo nahe der Stadt Gom bis zu 20% angereichertes Material produzieren. In Berlin wurde die Ausweitung kritisiert, bla, Fasel, Fasel, bla, weil es kann doch nicht sein, dass der Iran Atomkraft zivil nutzen kann. Der würde da ja die Bombe draus machen. Ja, wenn die die Bombe draus machen wollen, da werden sie wohl einen Teufel tun, die IAEA darüber informieren, dass sie die Technik haben. Na, oder anders ausgedrückt, ja, die IAEA weiß das, was der Iran offiziell darf. Das darf der Iran übrigens im Gegensatz zu so Ländern wie Israel, die Gerüchten zufolge eine A-Bombe haben. Na? Aber hey, Israel kritisieren ist ja nicht opportun. Na, also von daher, da gibt es dann wieder großes Aufgepluster oder anders ausgedrückt. Es sieht heftig danach aus, dass wenn da nicht irgendwie noch ein Wunder passiert, der nächste Krieg in der Region gegen den Iran gehen wird. Na, wer da was pusht, habe ich keine Ahnung, aber die deutsche Regierung macht brav mit. Es kann doch nicht sein, dass, ey, die haben den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben. Also Iran ganz hochoffiziell hat alles getan, um die friedliche Nutzung der Atomkraft haben zu dürfen. Was übrigens auch so ein komisches Land, was schon mal einen Weltkrieg begonnen hat, namens Deutschland. Nee, Schland, so rum, getan hat. Ne? Also, Herr Westerwave, halten Sie die Füße still. Frau Merkel, Dito. Ne? Also, ja. Der Iran hat also offiziell Technologie, um höher angereichertes Material bauen zu können. 20% ist aber noch längst nicht ausreichend, um da eine A-Bombe draus zu machen. Da braucht man eine deutlich höhere nochmal Anreicherungsstufe. die im Zweifelsfall auch nicht dadurch zu erreichen ist, dass man die 20%-Stufe ein paar Mal durchlaufen lässt. Sondern da braucht man dann nochmal ein bisschen mehr Technologie. Mhm. Aber hey. Dann gibt es den Fu-Sittinger. Weil nämlich Oettinger, unser herzallerliebster unser herzallerliebster ehemaliger Ministerpräsident im Ländle und jetzt irgendwie als EU-Kommissar funktionierendes Lebewesen, der Meinung ist, er könnte jetzt irgendwie bestimmen, dass E.ON und RWE fusionieren würden. Wo sich mir so als allererstes die Frage aufdrängte, erstens Monopolbildung, zweitens, was geht eigentlich einen EU-Kommissar an, welche Wirtschaftsunternehmen wie miteinander fusionieren? Wenn die beschließen, dass sie das tun wollen, dann kann er hinterher immer noch einen aufhören, das wäre aber eine zu große Kontrolle. Es wäre halt ein Monopol oder Duopol oder was weiß ich. Ja, also da wäre die Gefahr zu groß, dass sie zu viele Teile vom Markt bestimmen könnten. Mal ganz davon abgesehen, dass die Atomkonzerne sowieso komische Konzentrationen aufweisen. Na, aber warum jetzt irgendwie Oettinger der Meinung ist, er dürfe bestimmen, welche Firmen miteinander fusionieren wollen könnten, vorsichtig ausgedrückt, leuchtet mir nicht ein. Weniger vorsichtig ausgedrückt, was hat der Kerl geraucht? Bei allem Respekt vor den beiden Unternehmen im Weltmaßstab, seien sie nur Regionalliga, sagte der CDU-Politiker der Rheinischen Post. Wenn Deutschland in der Weltliga mitspielen wolle, die von Konzernen wie Exxon, Chevron oder Gazprom dominiert werde, brauche es einen nationalen Player von entsprechender Größe. Das sind privatwirtschaftliche Unternehmen, soweit ich weiß. Keins von denen gehört dem Staat. Welches Interesse sollte die EU daran haben, dass irgendein deutsches Unternehmen plötzlich in der Monopolklasse mitspielen will, weltweit? Mal ganz davon abgesehen, dass Stromproduktion nichts ist, was mal eben so irgendwie da hinten in ganz weit weg passieren kann. Na, da braucht man dann immer noch Leitungen. Und wir haben doch angeblich ein so schlecht ausgebautes Stromnetz. Ja, das war das Märchen, was ich ja letzte Woche da aus Spiegel rausgeprügelt hatte, von wegen Strom aus Österreich importieren. Offiziell unter der Begründung, ja, das Stromnetz ist so schlecht ausgebaut. Deswegen können wir hier den Windstrom und den Sonnenstrom, den wir hier erzeugen, gar nicht hinbringen. Blödfug. Na, also was der Oettinger da irgendwie vorhat, das leuchtet mir nicht ein. Na, mal ganz davon abgesehen, was mischt sich ein EU-Politiker in privatwirtschaftliche Unternehmen ein. Umgekehrt, wenn die fusionieren wollen und die dann zu großes Unternehmen werden, das kann ich nachvollziehen. Aber ein fusioniert doch mal, was wird das, wenn es fertig ist? Da gibt es lustige Idee, eine Mauer, nämlich um deutsche Zwischenlager für hochradioaktiven Atommüll, also die Dinger neben dem AKW, da sollen jetzt irgendwie Mauern rumgebastelt werden, weil das ist irgendwie eine Anforderung vom Umweltministerium. Bund-Länder-Kommission. Irgendwie so. Weil, wenn man eine Mauer um so ein Zwischenlager baut, dann ist das ja total sicher. Na, Scherz daran ist, dass so eine Mauer bestenfalls dafür hilft, dass Strahlenwerte nicht außerhalb gemessen werden können. Na, irgendwie gegen die schlimmen Terroristen hilft das auch nicht. Mal ganz davon abgesehen, ein schlimmer Terrorist, der irgendetwas, was Kabum machen kann, an so ein Zwischenlager rankriegt, der muss eigentlich nur über die Mauer rüberzielen und dann kann er durch das lustige Metalldach durchprökeln. Kavums. Ja, plus, wenn man irgendwie ein lustiges Zwischenlager mal ordentlich in Gefahr bringen will. Gorleben. Berühmt dafür, dass es nur eine Blechhütte ist. Ja, also vorausgesetzt, es stimmt, was offiziell erzählt wird, dass in Gorleben das ganze Material, die ganzen Kastoren, alle nur in der Blechhütte rumstehen und nicht irgendwas davon schon unterirdisch versteckt ist, was es ja nicht dürfte, dann ist die lustige Blechhütte mit lustigem Blechdach ein wunderschönes Target. Weil so ein lustiges Blechdach nämlich ungefähr gar nichts aufhält. Ist das ein Schulbus oder sieht das mal aus wie einer? Ja, also, ja, aber um die AKWs, da müssen jetzt dicke, fette Mauern gebaut werden. Auf Kosten des Strombeziehers. Dafür sind die Preiserhöhungen gut. Ja, na dann. Na, also, völliger Blödfug. Dann gibt's Neues vom Terror. Da gab es erstmal Duisburg. Das Landeskriminelle Amt Nordrhein-Westfalen prüft nämlich, ob die Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund auch für einen Anschlag in Duisburg verantwortlich ist, berichtet die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Den Angaben zufolge handelt es sich um einen gescheiterten Mordversuch im Jahre 2003 mit einem ferngesteuerten Schussapparat auf einen türkischstämmigen Gastwirt. Ein Gerät ähnlicher Bauart sollen die Ermittler in dem abgebrannten Haus der verdächtigen NSU-Terrorgruppe in Zwickau gefunden haben. Sie könnten auch einfach mal die Geheimdienste fragen, die doch ohnehin alles wissen. Wie, das wissen die nicht. Ja? Ich hau da so lange drauf rum, bis die Geheimdienste abgeschafft sind. Die Geheimdienste haben ständig beobachtet, haben mindestens bei einem Mord auch einen Informanten sitzen gehabt und wollen von nichts gewusst haben. Na, plus irgendwo kam jetzt auch nochmal durch, dass irgendwie 2001, als die NSU-Leute nur einen Menschen umgebracht haben sollen, Geheimdienstler sich nicht drum bemüht haben, die festnehmen zu lassen, weil, so ein Mord reicht ja nicht, ne? Das ist, vorsichtig ausgedrückt, ganz dicht dran an Beihilfe zu einer Straftat. Beihilfe zum Mord ist, glaube ich, auch schon eine Straftat. Von daher wäre es jetzt ein verdammt guter Zeitpunkt, die Geheimdienstler alle mal hops zu nehmen. Aber hey, dann gibt's den Mogeljäger. Die Regierungspläne für eine gemeinsame Neonazi-Datei von Bund und Ländern sind nach Ansicht des nordrhein-westfälischen Innenministers Ralf Jäger eine Mogelpackung. Mit dieser Initiative behindere die Bundesregierung eine effektive Bekämpfung der Neonazis, anstatt dringend nötige Verbesserungen durchzusetzen, sagte der SPD-Politiker dem Spiegel. Es reiche nicht aus, in der neuen Datei nur gewalttätige und gewaltbereite Rechtsextremisten zu erfassen. Die Sicherheitsbehörden müssten auch über die Drahtzieher Bescheid wissen. Die Sicherheitsbehörden wissen doch über ihre eigenen Leute Bescheid, möchte ich vermuten. Also wenn die über ihre eigenen Leute nicht Bescheid wissen. Na, also was wird das eigentlich, wenn es fertig ist? Ja, noch eine verdächtige Datei. Verdächtigen Sammeldatei, in die Leute immer nur reinkommen, aus der Leute nie rauskommen. Das kennen wir schon. Haben wir schon. Brauchen wir nicht noch eine. Dann gibt's den Wanzenvater. Und zwar gab es ja vor einiger Zeit einmal die Bundespolizei bzw. Zoll oder was weiß ich, wo da irgendwie Rechner gehackt wurden, auf denen sich irgendwelche GPS-Wanzen regelmäßig gemeldet haben, die lustigerweise auch mit Telefonnummer aufgeführt wurden. Und wenn man die dann mal anrief, dann kam man zumindest bei Geräten raus, die nicht Piep gesagt haben. Schon komisch. Und da ist also ein bisschen Hintergrund rausgesickert. Nämlich der Witz war der, dass ein hoher Bundespolizist aus Frankfurt am Main, gegen den wird jetzt ermittelt, weil der nämlich seiner Tochter einen Trojaner auf den Computer gespielt habe, um ihr Treiben im Internet zu überwachen. Einem Freund der Tochter aus der Hacker-Szene sei die Spionage aber aufgefallen. Um es dem neugierigen Vater heimzuzahlen, sei er in dessen Computer eingedrungen und habe dort dienstliche Mails gefunden, die ihm den Weg in die Rechner der Bundespolizei ebneten. Das war die Geschichte, wo irgendwo zwischendrin ein Xamp rumstand. Was dann aller spätestens zu einem lustigen, ey, was wird das eigentlich, wenn es fertig ist, führte. Na, also, die Bundespolizei, die Besten der Besten der Besten der Besten der Besten der Besten, Sir. Na, also da, turns out, ein hohes Tier war der Meinung, seine Tochter per Wanze überschnüffeln zu können. Wo noch sich mir die spannende Frage aufdrängte, was für eine Wanze ist das? Ist das ein Digitask-Ding? Ist das ein anderes Ding? Diese Wanze wäre überaus interessant, wenn mal eine Disassemblierung davon passieren würde. Und sich vielleicht mal Leute, die sich mit sowas auskennen, die mal angucken würden. Gerüchten zufolge nimmt der CCC braune Umschläge auch mit Festplatten entgegen. Na, also, dass also die Bundespolizei völlig unsicher war, das lag daran, dass sie erstens völlig inkompetent ist, ne, weil, also ich meine, wer ein XAMPP hinsetzt und das als Produktivsystem benutzt, dem gehört der Kopf an die Wand gehauen, bis der Schmerz nachlässt. Dann irgendwie ein Vater, der Meinung ist, seine Tochter ausschnüffeln zu können, WTF. Und irgendwie dann auch noch dienstliche Mails auf einen privaten Rechner rüberschlurfen. Hallo? Irgendjemand zu Hause? Na, also, ja. Und da fehlen also noch irgendwie Teile von, aber es fängt an, interessant zu riechen. Na, das verspricht, dass da noch eine Menge Überraschungen auf uns warten könnten. So, das gab es auch nochmal bei Netzpolitik als Meldung. Erinnert sich noch jemand an den Hack der No-Name-Crew, der im Juli für Aufregung sorgte, weil der Inhalte eines Servers der Zollbehörden danach im Netz auftauchte? Mittlerweile ist geklärt, wie die Gruppe vorgegangen oder andere parallel ist, und die Lösung hängt die Latte für absurde Geschichten in 2012 schon zu Beginn des Jahres ziemlich hoch. Nach Angaben des Spiegel ermittelten jetzt Kölner Fahnder gegen einen hohen Beamten der Bundespolizei aus Frankfurt am Main. Dieser wollte eigentlich nur seine Tochter überwachen und hatte die tolle Idee, ihr einen Trojaner auf den Rechner zu spielen. Die Tochter wiederum kannte jemanden mit guten Computerkenntnissen. Dieser fand den Trojaner und dabei gleichzeitig heraus, dass der Vater dienstliche Mails an seinen Privatrechner umgeleitet hatte. Und das war dann das Scheunentor, um in das System der Bundespolizei einzudringen. Da hilft dann auch erstmal kein Cyber-Abwehrzentrum. Na, wenn die inkompetenten Vollidioten inkompetente Vollidioten sind. Und übrigens, ne, Wanzen werden nie missbraucht. Na, da wird immer nur das getan, was ein Richter erlaubt hat. Ich wage mal zu bezweifeln, dass ein Richter erlaubt hat, dass der Herr Vater Bundespolizist, holst hier in, seine Tochter voll überwachen darf. Na, es würde mich auch nicht wundern, wenn da noch andere Polizisten dabei erwischt werden, dass sie irgendwelche Abschnorchelwanzen irgendwo anders installiert hätten. Na, Raumüberwachungswanzen und so eine Spielereien. Na, und da will uns noch mal irgendein Innenvollidiot erzählen, die Leute seien vertrauenswürdig, weil die würden doch nur das tun, was Richter erlauben würden. Na, ist am Montag gewesen. Dann gab es eine Türänderung. Thüringens Innenvollidiot Jörg Geibert hat im Zuge der Ermittlungen zu der Neonazi-Terrorzelle eine Änderung des Landesverfassungsschutzgesetzes in Aussicht gestellt. In der Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden gebe es Optimierungspotenzial, sagte er. Nach der derzeitigen Regelung könne der Verfassungsgeheimdienst zwar seine Erkenntnisse an die Polizei weitergeben, müsse dies aber nicht. Herr Geibert... Sie wissen schon, dass es da so eine Trennung zwischen Polizeien und Geheimdiensten gibt, die aus gutem Grund installiert wurde. Na, ich weise nur noch mal darauf hin. Wenn die Geheimdienste und die Polizeien sowieso alle dasselbe sind, dann haben wir einen Zustand wie vor 45. Beziehungsweise dann ist der Zustand an der Stelle nicht mehr so weit entfernt, dass da plötzlich die Trennung nicht mehr da ist. Und die Trennung, die gehört dahin. Na, deswegen, ich weise nur noch mal darauf hin. So, dann gab es Oblama. Präsident Obama hält an seinen Plänen fest, das umstrittene Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba zu schließen. An diesem Entschluss habe sich nichts geändert, teilte das Weiße Haus in Washington mit. Weil, wir wissen ja alle, Herr Obama hat ja geschworen, bei seinem Amtsantritt binnen eines Jahres wird Guantanamo geschlossen. Das erste Jahr scheint offensichtlich in seiner Zeitrechnung noch nicht um zu sein, weil er hält an dem Plan ja weiterhin fest. Ja, Blödfug. Wenn er das wirklich wollen würde, dann müsste er mal ein paar Republikanern mit Schwung auf die Füße treten. Mal ganz davon abgesehen, dass er zu der Zeit, als er im Amt ankam, ja auch noch eine Mehrheit der Demokraten in den beiden Häusern im Abgeordnetenhaus hatte. Also, Herr Obama, das ist war nix. Na, mit binnen eines Jahres schließen, hätte er das ernst gemeint, hätte er ja auch nicht den National Defense Authorization Act unterschrieben und dann da als Signing Statement This Administration will not reingeschrieben. Ne? So frei nach dem Motto mit dem Zaun darauf hinweisen, dass er übrigens nicht beabsichtigt, das zu nutzen. Es gäbe aber Hindernisse, die eine rasche Umsetzung verhinderten. Nach seinem Amtsantritt Anfang 2009 hatte Obama angekündigt, Guantanamo innerhalb eines Jahres zu schließen. Der Kongress verweigerte aber die finanziellen Mittel für die Abwicklung und blockierte wegen Sicherheitsbedenken die Verlegung von Guantanamo-Häftlingen in US-Gefängnisse. Viele Insassen konnten nicht in ihre Heimat abgeschoben werden, weil ihnen dort Verfolgung droht. Drittstaaten waren bei der Aufnahme zögerlich. Na, also wenn Obama das ernst meinen würde, dann müsste er mit Schwung ein paar Republikanern auf die Füße springen. Bei der Gelegenheit dann vielleicht auch nochmal dem einen oder anderen Demokraten auch nochmal mit Schwung auf die Füße fallen. Und vielleicht fällt denen dann mal irgendwann was auf. Vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht, aber soweit ich weiß, hat er es noch nicht ausprobiert. Ja, ist am Dienstag gewesen. Am Mittwoch gab es dann U-Schuss mit den Pannen bei den Ermittlungen. Bei den Ermittlungen gegen die Zwickauer Neonazi-Terroristen wird sich aller Voraussicht nach einem Bundestagsuntersuchungsausschuss beschäftigen. Nach Grünen und Linken hat auch die SPD für ein solches Gremium sich nämlich ausgesprochen, allerdings in Kombination mit einer bunten Länderexpertenkommission. Oder anders ausgedrückt, und wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann gründe ich einen Arbeitskreis, dass da irgendwie was Sinnvolles bei rauskommt, darf als unwahrscheinlich gelten. Vor allem, weil ja auch in diversen Ländern nicht nur Unionspfeifen an den Hebeln saßen und sitzen. Na, also, das wird nichts. schlicht und ergreifend. Dann, auch von Mittwoch, gab es den Mordacht. Ein fast 12 Jahre alter Berliner Mordfall beschäftigte wieder die Ermittler, weil er dem Vorgehen der Zwickauer Neonazi-Terrorzelle ähnelt. Es handele sich um die Ermordung eines Mannes im Jahr 2000, sagte Polizeisprecher Frank Millert der Nachrichtenagentur dpa. Und bestätigte einen Zeitungsbericht. Der 51-jährige Jugoslaw war damals in seinem Zeitungslagenden mit gezielten Kopfschüssen getötet worden. Im Zuge der Ermittlungen gegen die Neonazi-Terrorzelle werden auch ungeklärte Mordfälle überprüft. Oder anders ausgedrückt, wenn man mal genauer hinguckt, stellt man fest, dass die Zahl 10 vielleicht dann doch eine klitzewinzige Winzigkeit zu niedrig sein könnte. Ja, 10 plus den Duisburg plus den Berlin sind wir jetzt schon mal bei 12. 10, bei denen wir uns einigermaßen sicher sind, wo ja auch die spannende Frage irgendwo im Raum rumsteht, wieso die 10 eigentlich so schnell so sicher waren. Ja gut, alle mit derselben Waffe erschossen. Von daher, wenn man die Waffe findet, kann man davon ausgehen, da wo die Waffe aufgetaucht ist, werden vielleicht die Täter gewesen sein. Ja, wobei die Selbstentleibung der Täter auch noch so ein bisschen ungeklärt erscheint. Aber so, dann gab es gestern, beziehungsweise stimmt gar nicht, ist von vorgestern, von Amnesty International die Meldung, dass übrigens zum 10. Jahrestag der Öffnung des Gefangenenlagers Guantanamo, die korrekte Formulierung müsste eigentlich Konzentrationslager sein, weil genau so eins handelt es sich. Okay, die Leute werden da nicht zur Arbeit gezwungen, die Leute werden auch nicht vergast. Sie werden nur gefoltert. Hui. Ja, und Gerüchten zufolge ja auch immer noch, beziehungsweise der Beweis, dass sie im Moment da niemand gefoltert wird, den kann dummerweise niemand erbringen, weil da, wo die Folter stattfinden könnte, darf auch immer noch niemand hin. Na, von daher, Camp 7. Na, wer da ist, was da passiert, offiziell darf es niemand erfahren. Wir wissen nur, da ist was, da sind unsere High-Value-Detainees, die wir so lange foltern, bis sie tot sind. Das kann ein bisschen dauern, weil wir wissen ja genau, wie wir sie foltern müssen, dass sie nicht sterben. Ja, und also, Amnesty meint, es sei eine Schande, dass in Guantanamo weiterhin Menschen unter Terrorverdacht ohne eine Chance auf einen fairen Prozess festgehalten würden, teilt die Organisation mit. Obwohl US-Präsident Obama versprochen hatte, das Lager bis zum Januar 2010 zu schließen, seien dort Mitte Dezember 2011 immer noch 171 Gefangene gewesen. Mindestens 12 davon seien seit 10 Jahren dort. Na, 10 Jahre lang Leute festzuhalten, ohne denen ein faires Verfahren zu ermöglichen, ohne dass ihnen überhaupt irgendetwas sinnvoll vorgeworfen werden kann. Na, also, hätte Herr Obama das mit seinem Binnen eines Jahres schließen wirklich ernst gemeint, dann hätte er ja mal was tun können. Mir wäre nicht bekannt, dass er irgendetwas ernsthaft getan hätte. Ja, von daher. So, dann gab es einen Staatsanwaltsschuss, weil nämlich in Dachau ein Mann während eines Prozesses am Amtsgericht Dachau einen Staatsanwalt erschossen hat. Zuvor hatte der Angeklagte auch auf den Richter geschossen. Der Täter konnte von Justizbeamten überwältigt werden. Zunächst war völlig unklar, wie der Angeklagte unbemerkt die Waffe in den Gerichtssaal mitbringen konnte. Er hatte sie einfach dabei. Da ist wohl nicht kontrolliert worden. Von daher, ja, der hatte die einfach dabei. Da ist nichts mit unbemerkt mitbringen, sondern der hat die in der Tasche oder was weiß ich wo gehabt. Man musste sie noch nicht mal mehr in einer Körperöffnung haben. Offensichtlich gab es in dem Gebäude keine Personenkontrollen. Die Behörden wollen in Kürze auf einer Pressekonferenz über Einzelheiten des Tatablaufs unterrichten. Bla bla bla. Das nächste, was mir da über den Weg lief, war, ja, jetzt ist auch Haftbefehl gegen den ausgestellt worden. Naja, ich meine, wenn der in einem Gerichtssaal jemanden erschossen hat, dann darf man also von dem begründeten Tatverdacht schon mal ausgehen. Da wird es genügend Zeugen geben, die bezeugen können, ja, der war und peng. Dann übrigens Kontdaten. Finanzämter und Sozialbehörden prüfen immer häufiger die Konten von Privatpersonen. Na, wir wissen noch, hier Privatpersonen-Kontodatenzugriff, das ist doch nur für ganz schlimme Terroristen und Hartz-IV-Empfänger. Und 2011 sei die Zahl der Abfragen um rund 10% auf fast 63.000 gestiegen, berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung. Im Jahr 2005, als das automatisierte Abrufverfahren für Stammdaten wie Name, Geburtsdatum oder Adresse der Bankkunden eingeführt wurde, habe es noch weniger als 9.000 Anfragen gegeben. Oder anders ausgedrückt, das nur für den Einzelfall und nur ganz selten zu nutzende Verfahren wird immer häufiger genutzt. Nein, so eine Überraschung. Wir können davon ausgehen, dass die Bundeswanze auch immer häufiger eingesetzt werden wird. Zum Beispiel von irgendwelchen vollidiotischen Vätern, die der Meinung sind, ihre Tochter voll überwachen zu können. Hallo? Das Vertrauensverhältnis dürfte auch ziemlich nachhaltig beendet sein. Und anstelle der Tochter würde ich mir mal intensiv Gedanken drüber machen, ob ich nicht woanders wohnen will. Aber hey. So, dann gibt's Peace-Soldaten, ne, weil also das Guantanamo immer noch offen ist, das ist ja völlig harmlos, aber jetzt ist ein Video aufgetaucht, in dem das US-Marinekorps zu sehen ist, beziehungsweise Soldaten, US-Soldaten zu sehen sind, bei der Schändung von Leichen. Die Herkunft der im Internet verbreiteten Aufnahmen sei bislang ungeklärt, erklärte das Korps in Washington. Ein Pentagon-Sprecher nannte die Taten abstoßend. Das Video stammt offenbar aus Afghanistan. Es zeigt 4 Männer in US-Uniformen, die auf Leichen urinieren. Die Taliban kündigten an, den Dschihad gegen die ausländischen Truppen trotz der geplanten Verhandlungen über eine politische Lösung fortzusetzen. Na, also jetzt regt sich ganz hochoffiziell die Öffentlichkeit drüber auf, dass US-Soldaten auf Leichen urinieren. By the way, Motorflugzeug. Wenn ich es nicht acknowledge, dann acknowledge ich es nicht. Na, also dass US-Soldaten auf Leichen pissen, das ist schlimm, aber Guantanamo ist völlig harmlos. Wenn hier irgendwie die Aufregungswelle dann noch durchschwappt, können wir mal kurz im Hinterkopf behalten, die Aufregungswelle wegen Guantanamo ist erstaunlich gering. Ne, 10 Jahre KZ. Ich habe jetzt nicht Herr Gottwien-Zahlen im Hinterkopf, aber so irgendwo in der Region dürften doch auch die deutschen KZs gelegen haben. Also ne, so 33 bis 45, sehr viel länger war Adolf doch gar nicht in der Regierung. So, Neues aus Ägypten. Da gibt's die Vermutung, dass die Islamisten einen haushohen Sieg abziehen könnten. Die Muslimbrüder hätten da nämlich vermutlich gewonnen, was allerdings so aus den bisher veröffentlichten Wahlergebnissen, das sind halt immer nur Einzelpersonenergebnisse. Da kann man sich jetzt irgendwie auch zusammenstückeln. Ha, schlimm, die bösen Islamisten dürfen da regieren. Ja, das nennt man Demokratie. Wenn das Volk mehrheitlich diese Leute da in der Regierung haben will, dann hat das Volk das beschlossen. Punkt. Na? Aber da gibt es dann auch künstliche Aufregung. Am Dienstag gab es dann noch eine Todesforderung. Die hatte ich letzte Woche nämlich gar nicht im Podcast, dass die Staatsanwaltschaft im Mubarak-Verfahren Todesstrafe verlangt hat. Wegen, weil der Mubarak hätte ja mindestens gewusst, dass die Soldaten da Shoot-to-Kill-Aufträge hätten. Bla, bla, bla. Ja, also dem wollen sie an Kopf. Beziehungsweise der soll weg. Dann gibt's aus Israel Kriegsgeld. Ungeachtet früherer Zusagen will die israelische Regierung die Verteidigungsausgaben in diesem Jahr um rund 6% erhöhen. Ministerpräsident Netanyahu begründete dies mit der zunehmend unsicheren Lage in der Region. Was vielleicht auch einfach daran liegen könnte, dass ihr immer noch der Meinung seid, ihr könntet einfach mal so Leute beschießen. Dass ihr einfach mal der Meinung seid, ihr könntet gegen die bösen, bösen Palästinenser Krieg führen. Wo sich die bösen, bösen Palästinenser nicht sinnvoll gegen wehren können. Wir haben übrigens um 9. Und nein, ich muss keine Augentropfen nehmen um 9. Ich habe jetzt lustiges Augengel, 3-mal täglich. Das nächste Mal kommt dann, wenn ich mit den Aufnahmen schon längst fertig sein sollte. Da machen sie also irgendwie mehr Geld in den Krieg rein. Das wird großartig helfen. Dann gibt es übrigens eine Gottwien-Strafe, ne? Hatte ich ja letzte Woche, dass da irgendwelche besonders radikalen Juden der Meinung waren, dass sie jetzt irgendwie einen auf, ja, hier, ihr seid die bösen Nazis spielen können. Ja, jetzt gibt es eine Strafe, beziehungsweise die Ankündigung, der Vergleich mit Nazis und die Benutzung von Holocaust-Symbolen soll in Israel künftig unter Strafe gestellt werden. Sternchen, mich würde mal interessieren, ob das dann auch gilt, wenn irgendwelche Leute der Meinung sind, mal wieder hyperventilieren zu müssen, dass irgendwas doch so schlimm sei wie. Ja, und man dürfe doch hier nicht vergessen, da die bösen Deutschen. Ja, also, ja. Aber hey. Also jedenfalls, wenn nochmal sowas passiert, dann gibt's da böse Strafe. Was mir noch einfällt, ja, die gibt's eigentlich schon, nennt sich Gottwien. Ja, wer auch immer den Nazi-Zettel zuerst zieht, hat verloren. Einen entsprechenden Gesetzentwurf wolle die Regierung heute im Parlament vorlegen, berichtet die Zeitung Haaretz. Die Initiative kam gut eine Woche, nachdem sich in Jerusalem ultraorthodoxe Juden bei einer Demonstration als Insassen von Nazi-Konzentrationslagern verkleidet und einen gelben Judenstern an die Brust geheftet hatten. Polizisten wurden als Nazis beschimpft. Das war als Missbrauch des Holocausts auf scharfe Kritik gestoßen. Also, weil wenn die das ihren Landsleuten an den Kopf werfen, dann ist das böse. Das sollen sie bitte nur anderen Leuten an den Kopf werfen. Ist so die Botschaft, die mich da jetzt erstmal aus der Meldung anspringt. Ich weiß auch nicht. Und von Mittwoch. Dann gibt's Neues von der Zensur. In Finnland nämlich. Da hat am 26. Oktober schon ein... Ja, ist ja gut. Ein finnisches Gericht beschieden, die Seiten des des Pirate bei, im Kampf gegen Urheberrechtsverletzungen im Netz zu sperren. Heute ist diese Internetsperre in Kraft getreten. Dies hatte jedoch, wie Torrentfreak berichtet, zwei ungewollte Konsequenzen. Zum einen gab es einen Kollateralschaden, denn die Seite der Bürgerrechtsorganisation Electronic Frontier Foundation wurde versehentlich gesperrt. Natürlich war das nur ein Versehen. Und www.parteiname.toplevel-domain ist auch nur ein Versehen, wenn es dann passiert. Und wird just kurz nachdem die Wahl dann abgeschlossen ist, wieder freigeschaltet. Hüstel. Und zum anderen gibt es bereits jetzt schon hinter den Kulissen Anstrengungen, die Internetsperren wirkungslos zu machen. Wie John Gilmore bereits 1993 sagte, das Internet interpretiert Zensur als technischen Defekt und rudert um sie herum. Also in Finnland gibt es ganz offiziell eine Zensur von Pirate Bay. Ja, was das bringen wird, darf man sich irgendwie dunkel überlegen. Das ist nur der Anfang. So, am Mittwoch gab es dann eine Ungarn-Diskussion, weil auch der EU-Kommission dann mal aufgefallen wurde, dass in Ungarn übrigens mit der neuen lustigen Verfassung und diversen lustigen Gesetzen ja irgendwie ein Zensurregime ausgebrochen ist. Dass ihnen das jetzt erst auffällt, wundert mich ein bisschen, weil die ganzen Gesetze sind alle schon vor einem Jahr durch die Gesetzgebungsverfahren gesegelt. Aber hey, das fällt denen halt jetzt erst auf. Und im Raum steht die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen die rechtskonservative Regierung des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Dabei geht es um umstrittene Gesetzesänderungen, die nach Brüsseler Auffassung EU-Recht verletzen könnten. So befürchtete die EU-Behörde unter anderem, dass die Unabhängigkeit der Zentralbank eingeschränkt werden könnte. Ach, es geht gar nicht um die Zensur, es geht nur um die Zentralbank. Und die Märkte, ja Mensch, dann. Na, ich finde das zu putzig. Die machen da einen auf Diktatur. Und keiner rührt sich, niemand sagt was, Kritik ist nicht, aber sie wagen es irgendwie, die Banken einschränken zu wollen. Das geht doch nicht, die Märkte mögen das nicht. Na, schon spannend. So, dann gibt es übrigens auch in Holland, nämlich zwei holländische Provider, Access for All und Zigo wurden gestern wie am 11. vom Den Haager Bezirksgericht verurteilt, die Torrent-Webseite The Pirate Bay für ihre Kunden innerhalb von 10 Tagen zu sperren. Wenn sie es nicht machen, gibt es dicke Strafen. Na, oder anders ausgedrückt, auch in Holland gibt es die Zensur. Schön, dass wir so schöne demokratische Nachbarstaaten haben. Na, und schön, dass die Zensurinfrastruktur, wenn sie dann erstmal da ist, natürlich niemals für die Content-Mafia missbraucht werden würde. Na, welch ein Pech, dass wir Zensursolar leider nicht mehr haben. Da wird sich der Herr Zensirke nochmal wieder irgendwelche Scheiße aus dem Arsch ziehen müssen. Keine Angst, daran arbeiten seine Leute bestimmt schon. Schwupps. Dann gibt's Neues von der Kirche. Hier NTV per Twitter. Papst Benedikt XVI hat vor einer Gesellschafts- und Familienpolitik gewarnt, die, Anführungszeichen, die Zukunft der Menschheit, Anführungszeichen, gefährdet. Die Politik einiger Länder, die traditionelle Familie auf Basis der Verbindung zwischen Mann und Frau infrage stellte, sei eine Bedrohung für die menschliche Würde und sogar für die Zukunft der Menschheit, sagte der Papst in einer Ansprache von 160 Diplomaten im Vatikan. Die Familie, die auf der Ehe zwischen Mann und Frau beruhe, sei nicht einfach eine soziale Konvention, sondern die fundamentale Grundlage der gesamten Gesellschaft. Hat er geschwafelt und mit Blick auf Gesetze, die die Ehe zwischen Homosexuellen oder die Adoption von Kindern durch gleichgeschlechtliche Paare erlauben. Zugleich verurteilte Benedikt gesetzgeberische Maßnahmen, die Abtreibungen nicht nur erlauben, sondern diese auch aus zweckgebundenen Motiven oder zweifelhaften medizinischen Gründen bevorzugen. Oder anders ausgedrückt, für den Fall, dass irgendjemand auch nur den Hauch der Vermutung hätte haben können, dass Ratzefresser auch nur ein Resthirn hätte haben können, darf das jetzt ganz hochoffiziell als definitiv nachweislich nicht vorhanden gelten. Und so ein Diktator darf vor dem Deutschen Bundestag seine Thesen ausbreiten. Ja? Also, ne, ich erwarte, dass Herr Ahmadinejad da auch bitte schön reden darf. Der ist auch mindestens genauso demokratisch legitimiert und hat mindestens genauso interessante Ansichten. Und jeder CDU-Politiker, der aufsteht und geht, wird dieselbe Kritik zu hören bekommen, die gegenüber den bösen Oppositionspolitikern laut wurde, die es gewagt haben, sich Ratzefresser nicht anhören zu wollen. Gah. So, Neues von den Wanzen. Da gibt es ein BND-Referat. Habe ich bei FIFA geklaut. Was würdet ihr denken, was in diesem Land passiert, wenn das Bundesverwaltungsgericht die heimliche Online-Durchsuchung des BND bei ihrem eigenen Referatsleiter für rechtswidrig erklärt? Na, kommt ihr nie drauf? Die Staatsanwaltschaft gibt sich trotz dieser Ungereimtheiten mit der Erklärung der BND-Juristen zufrieden, weist die Strafanzeige ab und leitet nunmehr Ermittlungen gegen S. ein wegen des Verdachts der falschen Verdächtigung. Oh, aber natürlich, in Deutschland wird bei Verbrechen der Behörden grundsätzlich das Opfer verfolgt, nicht der Täter. Der BND durchsucht seine eigenen Leute. Haben die den Arsch offen? Ja, haben sie. Und gestern gab es dann noch FinSpy. Das BKA testet nämlich FinSpy als Ersatz für den Bundestrojaner. Ich dachte, das Ding hieß FinFischer. Aber ja, das sind die, deren Verkaufsprospekte im ägyptischen Foltergeheimdienst gefunden wurden. Die mit Remote Monitoring und Infection Solutions Werbung machen. Und so wächst mal wieder zusammen, was zusammengehört. Auch wieder von FIFA, ne? Mir bleibt an der Stelle nur, wieder einmal die Schließung des BKA zu fordern. Wer über den Einsatz so einer Software auch nur im Vorbeigehen nachdenkt, der gehört in den Knast und nicht in eine Polizeibehörde. Wieso? Das BKA ist doch ein Geheimdienst. Und eine EU-Datenfassung, weil nämlich Bundesverfassungsrichter Johannes Masing sich in der Süddeutschen mal gemeldet hat und die Befürchtung äußert, dass das, was in der EU gerade als Datenschutz Verordnung festgeklöppelt wird, übrigens die deutsche Verfassung bricht, beziehungsweise umgeht, weil es nämlich vor der deutschen Verfassung stattfindet. Also frei nach dem Motto, das gilt immer und sowas wie Grundgesetz und Co., das können wir uns an die Backe schmieren, das gilt dann nämlich alles nicht, weil hier gibt es schließlich eine Verordnung. Die spannende Frage, die ich auch noch nirgendwo beantwortet gesehen habe, warum die EU überhaupt der Meinung ist, eine Verordnung erlassen zu müssen in dem Thema und nicht einfach eine Richtlinie, die dann in Gesetze geklöppelt wird, die sich dann allerdings wiederum ans Grundgesetz zu halten haben und an diverse Urteile von so Gerichten wie Bundesverfassungs. Na, oder anders ausgedrückt, die EU, die übrigens immer noch nicht auch nur ansatzweise demokratisch legitimiert ist, maßt sich an, Regelungen erlassen zu wollen, die so Dinge wie Verfassungen brechen, die man dann dummerweise nicht mehr kontrollieren kann, weil vom EuGH kann man nicht klagen und vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, da muss man auch erstmal ganz tief runterklettern, bis man da eine Klage los wird. Oder anders ausgedrückt, hoch, Verfassung, Schmerfassung. Na? Oder nochmal anders gefragt, was zum Fick passiert da eigentlich und warum zum Fick springen die Medien da nicht häufiger drauf? So, dann kommen wir ganz fix in der Musikecke an, wo sich nämlich Alison Krow dann wieder mit einem Nicht-Weihnachtslied versteckt. Nämlich dem fünften Titel aus dem Album Little Light Originals. Der heißt Happy People. Ist 3 Minuten 44 lang gefunden bei Jamendo und Creative Commons lizenziert herniedergeladen. Und mir wird gerade empfindlich kalt an den Fingern. Gefolgt von Neues aus der Anstalt Nummer 46 vom 8. November. Zivile Ungehorsamsideen in 1 Minute 58. Kriegt ihr dann auf und in die Ohren. Und ich sag dann erstmal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen wollt, seid ihr gerne eingeladen, zum Beispiel einen Tweet @compot zu adressieren oder im compiblog.de compot 302 Teil 1 einen Kommentar zu hinterlassen oder eine Mail an compiblog@googlemail.com zu schreiben oder was fällt mir denn noch ein? Mich bei Google Plus zu erwähnen. Das dürfte es dann eigentlich auch schon wieder gewesen sein. Irgendwie so. Ja, und jedenfalls wünsche ich euch dann viel Spaß mit Happy People von Alison Krow und den zivilen Ungehorsamsideen. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Sometimes I really hate happy people, and sometimes I resent the hell out of you, and sometimes you know I really hate myself. A higher part of me knows that this is wrong, and I wait part of this to make sense, and I wait till it's my turn to fight, and I know everything's all right. I've walked a million times beside you, and not once I felt worthy to. And I know I probably have my own place, somewhere dark, somewhere cold, somewhere where no one can see me. And I'll wait. Part of this to make sense, and I'll wait till it's my turn to fight. And I know I could be waiting a long time, but I'll wait for you to tell me everything's alright. I've tried to purify myself. I pulled the drain so many times, and I've watched as the water strips from me all my pain, all my love, all that'll come back tomorrow. And I'll wait for part of this to make sense, and I'll wait until it's my turn. Is that all right with you?
Belzig!
Ja?
Ja, weil ich es gerade von der Revolution hat. Sagen Sie mal, was ist denn eigentlich aus unserem Aufruf zum zivilen Ungehorsam geworden in der letzten Anstalt? Gab es da Reaktionen?
Ja, das war ein voller Erfolg. Hä? Hier, schauen Sie mal, wir haben sehr viel Post bekommen.
Ja, Herr Spabier, kommen Sie rein.
E-Mail und Postauswurf. Oder
und
Einwurf.
Schon was in der engeren Auswahl?
Ja, das war eine schwere Auswahl. Da waren viele schöne Sachen dabei, um den Veränderungsdruck zu erhöhen über kreativen Ungehorsam. Also mir hat ja das hier zum Beispiel sehr gut gefallen. Da hat uns einer geschrieben, er wäre schon 60 Mal in die FDP eingetreten und am nächsten Tag sofort wieder ausgetreten. Ja. Und er sagt, wenn das viel mehr oder alle machen würden, dann wären die so beschäftigt, dass sie gar keine Zeit mehr hätten für dumme Ideen.
Das ist toll. Das ist super.
Schön.
Das ist wirklich sehr schön.
Das hat mir gefallen.
Das ist super Idee. Das hier gefällt mir auch sehr gut. Kann man die Banken ein bisschen mit ärgern. Da die DiBa-Bank, die zahlt bis zum 15. Dezember bei der Eröffnung eines Neukontos, jedem, der neu ein Konto eröffnet, 100 Euro Begrüßungsgeld. Ja. Jetzt, wenn das 10 Millionen Leute machen würden, hätten wir 1 Milliarde, die spenden wir dann um guten Zweck und lösen die Konten ein halbes Jahr später einfach wieder auf.
Das ist sehr schön. Das finde ich auch gut. Das bedarf natürlich einer gewissen Handlung. Vorschlag, das ist ganz einfach zu realisieren, das könnte wirklich jeder. Eine super Idee, finde ich. Einer schreibt, wenn wir bei jeder Bundestagsdebatte, die live im Fernsehen übertragen wird, alle massenhaft die Geräte einschalten täten, dann entsteht Quotendruck, verstehen Sie? Dann fühlen die sich plötzlich beobachtet. Ja? Und dann, wer weiß, ja, wäre es für viele Abgeordnete viel attraktiver, im Parlament zu sitzen, als dabei Beckmann, Will und Illner irgendwie herumzustottern.
Das ist schön, ne? Das ist wahr, das ist schön. Nein, hat sich gelohnt, oder?
Ja.
Da, super.